der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der parlamentarische Geschäftsführer und medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt, Markus Kurze. Mit ihm wollen wir unter anderem über die Debatte um die Rundfunkbeitragserhöhung sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Markus Kurze.
Ja, ebenso ein Hallo und herzlich willkommen.
Herr Kurze, Sie sind seit 2002 Abgeordneter des Landtags in Sachsen-Anhalt. 2005, 2009, auch mit Zustimmung aus Sachsen-Anhalt, ist der Beitrag für die Rundfunkgebühren zuletzt auf 17,98 Euro gestiegen. Damals haben Sie zugestimmt.
Ja, das ist in der Tat so. Damals war ich ja auch noch kein medienpolitischer Sprecher. Seit 10 Jahren bin ich medienpolitischer Sprecher der Fraktion, kann aber auch genau zu Ihrer Frage sagen, dass wir bereits seit 2004 dafür kämpfen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich schlanker aufstellt, dass er sich der heutigen Zeit letzten Endes zukunftsfähig macht. Und wir haben angefangen mit Professor Böhmer verschiedenste MPK-Beschlüsse gefasst, also Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Wir haben im Parlament mehrere Beschlüsse gefasst, manchmal sogar einstimmig im Parlament, wo es darum ging, dass wir uns A, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekannt haben. Ja, wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, keine Frage. Wir brauchen jemanden, der unabhängig ist aufgrund seiner Beitragsfinanzierung. Aber wir haben schon damals gesagt, es scheint, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk an vielerlei Stellen zu groß und zu teuer geworden ist, wenn man das jetzt mal im Hinblick sieht auf seine Grundversorgung, auf seinen Grundversorgungsauftrag, den er ja am Ende hat.
Sie sind, das haben Sie eben auch schon gesagt, seit fast 10 Jahren medienpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. In den vergangenen Jahren hat die Landesregierung wiederholt ja Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert. Ähnliche Kritik kam auch aus Sachsen. Warum, ich frage es jetzt mal salopp, wurde da der Osten nicht gehört?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Am Ende kommt es ja immer auf Mehrheitsentscheidungen an, aber Sie sagen es ja treffend, wir waren am Ende ja meist die einzelnen Rufer, ja, aus der Wüste, kann man ja mal so ein bisschen flapsig auch antworten. Es ist halt so, dass die Ministerpräsidenten der alten Bundesländer das etwas anders sehen. Und ich meine, wir brauchen uns ja auch nichts vormachen. Es geht ja hier am Ende auch um knallharte Landesinteressen. Ja, da, wo die meisten Sendeanstalten stehen, mit den meisten Einrichtungen, die sie haben, da will man natürlich das am Ende auch behalten, ist vielleicht auch nachvollziehbar, aber wir zahlen ja alle denselben Beitrag, ja, egal wo ich wohne. Und wenn ich mir jetzt mal den MDR anschaue, dann ist das ja eine doch relativ junge Länderanstalt. Sie bedient 3 Bundesländer mit 8,5 Millionen Einwohnern. Sie hat 5 Standorte. Gucke ich da mal in die alten Länder, haben wir den Südwestdeutschen Rundfunk mit 34 Standorten plus das Hauptstadtstudio. Oder ich gucke mal in den ARD-Verbund an sich. Da haben wir 50 Gemeinschaftseinrichtungen und eigentlich nur eine, über die man wirklich reden kann, im Osten, das ist der Kinderkanal.
Jetzt wird Ihnen ja, Sie haben ja gerade auch nochmal selber betont, dass Sie grundsätzlich sozusagen an der Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks festhalten. Jetzt wird Ihnen ja aber auch von verschiedenen Medien vorgeworfen, ich sage es jetzt auch mal überspitzt, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Müssen Sie nicht befürchten, dass der politische Schaden jetzt, der aus dieser Diskussion erwächst, größer ist als das eigentliche Signal, das Sie aussenden wollen?
Ja, da muss man natürlich auch sagen, dass die Medien, die uns das so vorwerfen, dass die da am Ende nicht fair und konstruktiv und sachlich berichten. Denn wenn Sie sich mal der Sache annehmen würden und nicht versuchen würden, aus einer Sachdebatte eine politische Debatte zu machen, dann würden Sie erkennen, dass wir 2016 einen Koalitionsvertrag geschlossen haben mit Grüne und SPD und haben uns da zur Beitragsstabilität verständigt, auch über 2020 hinaus. Ja, und wir haben 2018 im Parlament eine Debatte gehabt, eine Grundsatzdebatte, wo es um den Öffentlich-Rechtlichen ging, wo wir uns auch nochmal ganz klar gemeinsam mit einem Koalitionsantrag dazu positioniert haben, dass der Öffentlich-Rechtliche richtig ist und wichtig ist, dass wir aber die Beitragsstabilität einfordern und eben am Ende eine Auftrags- und Strukturreform, damit er auch mittelfristig oder langfristig dann bezahlbar bleibt für den Bürger. Denn hier geht geht es nicht darum, ob ich jetzt ein Stück Butter kaufe oder ein Brötchen. Hier geht es darum, dass 8 Milliarden in dem System sind beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dass jetzt durch die Beitragserhöhung 1,5 Milliarden zusätzlich ins System kommen sollen. Und da kann der Bürger eben mal nicht entscheiden, kaufe ich mir das Stück Butter, sag ich mal, was im unteren Regal liegt, für 79 Cent oder kaufe ich mir eben eine etwas teurere Butter von 1,49. Nee, hier geht es darum, der Bürger muss bezahlen, egal ob er öffentlich-rechtlich guckt oder hört, egal ob er das im Internet konsumiert, er muss bezahlen. Und hier geht es dann im Grunde genommen um eine ganz andere Frage. Und wenn man als Politiker seine Aufgaben ernst nimmt, dann muss man sich natürlich auch mit den Menschen beschäftigen, die einen das zuhauf sagen. Denn das wissen Sie sicherlich auch, die Akzeptanzkurve des öffentlich-rechtlichen Rundfunks scheint ja nicht wie der Beitrag jetzt nach oben zu gehen, sondern die Akzeptanzkurve, die geht ja seit Jahren eher nach unten. Und ich meine, da muss man sich doch auch mal fragen, warum ist das so? Ja, warum ist das so? Und wir leben in der Bundesrepublik, das ist sicherlich doch schon mittlerweile eine sehr alte Republik. Und wenn das eben in den 50er, 60er und 70er Jahren da war, hatten wir eine ganz andere Situation. Da hatten wir lineares Fernsehen. Heute haben wir doch ein ganz anderes Medienverhalten. Wir haben das duale Rundfunksystem, wo wir auf der einen Seite den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der beitragsfinanziert ist. Und auf der anderen Seite haben wir die vielen anderen Anbieter, die natürlich jeden Euro erarbeiten müssen, um am Ende ihr Programm zu präsentieren. Und der Bürger, der hat die Möglichkeit, die verschiedensten Dinge zu nutzen. Und deswegen müssen wir mit seinen Geldern auch vernünftig umgehen. Und wir haben uns das ja nicht ausgedacht. Also es gibt ja die Kommission zur Erfassung des Finanzbedarfs. Und die hat ja nun gerade auch festgestellt, dass seit der Umstellung von der damaligen GEZ-Gebühr auf den Rundfunkbeitrag, dass es dazu 1,5 Milliarden Mehreinnahmen kam und dass man damals schon die Forderung der KEF zur Verschlankung dann nicht wirklich umgesetzt hat. Und man hatte dann sogar noch mehr Geld drin. Und der darauffolgende KEF-Bericht, der sagte das dann auch nochmal aus, dass 500 Millionen beispielsweise, die für Programme da stehen, einfach nicht abgerufen wurden für Programm. Oder dass am Ende, auch wenn wir uns die Gehaltsstruktur anschauen, viele Anstalten deutlich über den öffentlichen Dienst bezahlen. Und wie soll ich denn mal hier im Kameramann, sag ich mal, aus dem Mitteldeutschen Rundfunk erklären, ja, der dieselbe Arbeit macht wie sein Kollege in den alten Bundesländern, aber der Kollege in den alten Bundesländern mindestens das Doppelte oder vielleicht sogar das 2,5-fache verdient?
Wenn wir jetzt bei den verschiedenen Punkten, die Sie genannt haben, beim Mitteldeutschen Rundfunk bleiben, in Ihrer Kritik, da richten Sie sich ja nicht konkret gegen den Mitteldeutschen Rundfunk, aber muss der nicht am Ende sozusagen auch unter Ihrer Entscheidung leiden, weil er vielleicht ja am Ende fehlen dem MDR auch 165 Millionen Euro. Jetzt hatten Sie ja für Sachsen-Anhalt, ich sag mal so, quasi schon ein bisschen was Neues rausgehandelt. Da sollte ja eine neue Gemeinschaftseinrichtung kommen. Sie waren doch dann ein Stück weit, wenn man in der Struktur denkt, auf dem richtigen Weg, oder?
Naja, auch hier muss man wieder beim Ursprung und bei der Wahrheit bleiben. Und die Wahrheit ist, dass wir über viele Jahre darüber diskutiert haben, auf den entsprechenden Ebenen, inwiefern am Ende auch mal die ein oder andere Einrichtung nach 30 Jahren deutsche Wiedervereinigung dann vielleicht auch mal den Weg in die neuen Bundesländer findet. Also nach 30 Jahren eine von 50, ja, da ist das jetzt kein Ergebnis gewesen der Diskussion in diesem Jahr. Das miteinander zu verbinden, ist ja auch wieder eine unredliche Geschichte. Und da will ich vielleicht auch noch mal was zu der politischen Debatte sagen. Wir haben als erstes in Deutschland die Kenia-Koalition, wir sind die ersten gewesen, die so eine Kenia-Koalition ausprobiert und angegangen haben, aus Verantwortung der Bürger gegenüber. Ja, und wir sind jetzt fast am Ende der Legislatur angelangt und wir haben viele Klippen auch umschifft und wir waren uns hier im Lande auch einig, wenn wir uns jetzt, weil SPD und Grüne den Koalitionsvertrag anders interpretieren und ihn jetzt am Ende brechen wollen, sind wir uns trotzdem einig, dass wir am Ende aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweise an diese Frage nicht entzweien werden in der Koalition. Und was ist da passiert? Da sind am Ende die Parteispitzen in Berlin von SPD und Grünen aus ihrer Komfortzone hochgesprungen, ja, vom Sessel hinterm Schreibtisch, kann man ja mal so flapsig sagen, und bringen uns in eine Situation, als ob wir mit der AfD abstimmen wollen. Darum geht es gar nicht. Wir sind vertragstreu. Immer wieder hat man uns erinnert, wenn wir schwere linke Positionen von Grünen und SPD auch mittragen mussten. Und das ist hier eine Position, die geht allen Bürger an in Deutschland. Und es geht nicht bloß um die Bürger, um den normalen Beitragszahler. Es geht auch um die kleinen, mittelständischen Unternehmen, ja, die seit der Umstellung von GEZ auf den Beitrag deutlich mehr belastet wurden. Ja, und am Ende muss man doch mal sagen, schauen wir uns jetzt nochmal die Corona-Pandemie an. Wir stützen unsere Kritik ja nicht nur auf die KEF und auf die Handwerkskammern und IHKs, die uns das letzten Endes so gesagt haben. Wir stützen uns ja auch auf die Situation, die wir jetzt haben. Wir haben die schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in dieser Phase versucht man hier eine Sachdebatte in eine politische zu ziehen, eine Regierung in Schwierigkeiten zu bringen. Also wer hier verantwortungsvolle Politik macht, das sind doch wir. Zu Haltung gehört doch auch Glaubwürdigkeit. Also wir sind da mittlerweile also sehr, sehr, wie soll man das sagen? Man will ja den Ärger nicht so zum Ausdruck bringen, aber wir sind enttäuscht darüber, ja, wie andere mit diesem Thema umgehen. Und das muss man den Bürgern auch sagen. Und ich glaube, der Bürger erwartet Verlässlichkeit. Und seitdem die Union hier wieder mitregiert in Sachsen-Anhalt, waren wir hier der Stabilitätsanker oder sind es am Ende auch noch.
Aber wenn Sie jetzt selber die politische Diskussion nochmal ansprechen, die Kritik kommt ja nicht nur von SPD und Grünen. Es gibt ja auch deutliche Stimmen aus Ihrer eigenen Partei, die sagen, das, was gerade bei Ihnen in Sachsen-Anhalt passiert, am Ende auch der CDU schadet.
Nein, der CDU schadet es, wenn wir jetzt am Ende unser Wort nicht halten. Das ist unglaubwürdig. Und dann sagen die Leute, auf was, warum sollen wir euch denn noch wählen? Ihr schafft es ja nicht mal, eine Sachfrage durchzuhalten, die ihr am Ende in einem Vertrag gemeinsam mit anderen verabredet habt. Also das muss man, eine Medaille hat immer zwei Seiten. Und natürlich sind auch die Kollegen jetzt in einer Situation, wo sie ihren Bürgern und auch am Ende ihren Parlamenten sagen müssen, ja, bei allen Dingen, die wir momentan haben, spielt die Corona-Krise eine große Rolle. Aber hier in dieser Frage, nee, da spielt die jetzt keine Rolle. Ja, hier können wir das durchziehen, hier können wir eine Mehrbelastung am Ende für die Beitragszahler, die können wir einfach so, klar haben die anderen abgestimmt darüber, das ist keine Frage, aber die können wir umsetzen, alles andere spielt hier keine Rolle. Also ich sag mal, damit machen sich einige ganz schön leicht, denn wir machen es uns ja auch nicht leicht. Für uns ist es auch eine schwere Diskussion und wir haben ja konstruktiv mit den Intendanten sehr oft gesprochen. Wir haben im Ausschuss mehrere Fachgespräche und Anhörungen durchgeführt. Es ist doch nicht so, als ob wir uns diese Frage hier leicht machen. Aber wir sind immer noch frohen Mutes und deswegen haben wir diese Woche, heute ist ja Montag, diese Woche noch vor uns, wir sind noch frohen Mutes, dass es uns gelingt, in dieser Woche vielleicht ein gemeinsames Lösen dieses gordischen Knotens hinzubekommen in der Kenia-Koalition. Dazu wurden am Wochenende relativ viele Gespräche geführt und die werden heute fortgesetzt.
Wie kann denn so ein Lösen des gordischen Knotens aussehen, Herr Kurze, wenn Sie sagen, Sie weichen sozusagen von Ihrer Position kein Jota ab?
Naja, wir weichen von unserer Position nicht ab, muss ich auch nochmal wiederholen, wir verhalten uns weiterhin vertragstreu. 2016 fixiert im Vertrag, 2018 im Parlament nochmal unter Beweis gestellt. Also es kann ja auch keiner sagen, wir haben davon nichts gewusst. Ja, aber es ist halt so, es wird immer wieder, ja, das haben wir immer so gemacht und das müssen wir so machen. Eben nicht. Der Öffentlich-Rechtliche ist zu groß und zu teuer geworden. Er ist einer der teuersten im Grunde genommen in der gesamten Europäischen Union. Das muss man sich doch mal vor Augen halten. Und nur für einen Grundversorgungsauftrag, für Nachrichten, Informationen, Bildung und Kultur und ein wenig Unterhaltung. Und das mit fast 100 Sendern, das kann man doch heute keinem mehr erklären. Eine Lösung wäre, dass man vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sagt, wir schicken das ganze Vertragswerk zurück an unsere Staatskanzlei und dann sollen sie nochmal versuchen, im Länderchor nachzuverhandeln, ob das gelingt in den Fristen. Das wissen wir nicht, das wäre eine mögliche Lösung. Man könnte am Ende auch sagen, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind so viele Fragen offen, wir können es nicht weiter behandeln, wir nehmen es von der Tagesordnung. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ohne das Parlament zu erreichen. Und da appelliere ich an die staatspolitische Verantwortung der Grünen und der SPD, ja, dass sie sich am Ende hier mal für ihre Bürger gerade machen und für ihre Unternehmen und am Ende ihre Verträge einhalten. So sieht's aus.
Herr Kurze, wer in Armut rutscht, der kann sich ja seit jeher vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat eine Corona-Härtefallregelung für Unternehmer eingeführt. Wer seinen Betrieb 3 Monate schließen muss, kann sich vorübergehend befreien lassen. Jetzt ist es ja so, bei dieser Erhöhung, bei der geplanten, wenn die jetzt nicht kommt, wenn die Sender sparen müssen, dann können die ja wenig sparen bei den Pensionen oder bei den teuren Gehältern oder bei neuen Tarifabschlüssen, sondern wenn sie sparen, dann werden sie doch kurzfristig nur da sparen können, wo sie flexibel Geld ausgeben. Und das ist bei den Produktionen doch, also bei den Firmen der Film- und Fernsehwirtschaft, die im Osten auch sehr viel weniger gut dastehen als im Westen, da schaden sie doch im Prinzip auch der Wirtschaft mit diesem Beschluss, oder?
Also wir nehmen da erst einmal aus dem System nichts weg. Ja, in dem System sind über 8 Milliarden Und daneben werden dann noch über 1,5 Milliarden zusätzliche Einnahmen erzielt im öffentlichen rechtlichen Rundfunk über Werbeeinnahmen. Ja? Was ja eigentlich auch nicht wirklich so passt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber wir reden also über 9,5 Milliarden, die erst einmal konstant bleiben. Die Erhöhung, die dann nicht kommen würde, würde bedeuten, 1,5 Milliarden sind es ja insgesamt, 400 Millionen pro Jahr weniger. Ja, das ist sicherlich eine nicht einfache Aufgabe, die da zu lösen ist. Aber wir gehen trotzdem davon aus, und Sie haben es ja nochmal gesagt, die Befreiungsregelung, also diejenigen, ja, die aus welchen Gründen auch immer zu Hause sind, die wenig Geld haben, die vielleicht nicht arbeiten können, ja, also allen, die eben nicht jeden Morgen früh zur Arbeit gehen, ja, den ganzen Tag fleißig arbeiten, ob das ein Arbeitnehmer ist oder ob das unsere Unternehmer sind mit ihren kleinen mittelständischen Unternehmen, diejenigen, die also zu Hause sind, die können sich befreien lassen. Aber diejenigen, die jeden Morgen früh aufstehen, das ist eine riesengroße Bevölkerungsgruppe und ich muss mich da auch an die wenden, die am Ende alles bezahlen, was für alle anderen zur Verfügung gestellt wird. Das muss doch auch mal möglich sein, dass man denjenigen, die, wie gesagt, den ganzen Tag damit zu tun haben, ihren Lebensunterhalt hart und schwer zu erarbeiten, man muss denen auch mal sagen, also liebe Leute, hier an der Stelle, da achten wir darauf, dass ihr nicht über Gebühr belastet werdet und gerade in so einer Krise. Also von daher denken wir schon, dass man das aushalten kann. Ich meine, Corona, das wissen Sie selber, hat ja auch dazu geführt, dass viele Veranstaltungen nicht durchgeführt wurden, hat dazu geführt, dass manche Produktionen nicht hergestellt wurden, hat dazu geführt, dass manche Rechte nicht gekauft werden müssen. Also es wird da sicherlich nicht unbedingt nur um Mehreinnahmen gehen im Öffentlich-Rechtlichen. Durch Corona ist sicherlich auch eine Menge Geld liegen geblieben. Und wenn wir dann die Ankündigung der Ministerpräsidenten und Intendanten ernst nehmen, dass man ab nächstes Jahr sich ernsthaft mit Auftrag und Struktur auseinandersetzen will, vielleicht kann man dann, und das war von uns auch ein Kompromissvorschlag, dann eben den KEF-Bericht in 2 Jahren abwarten, den Zwischenbericht, ja, und unterhält sich dann in 2 Jahren darüber, gibt es jetzt Tatsache weiterhin noch einen Mehrbedarf oder gibt es eben den vielleicht nicht und wir können den Beitrag in 2 Jahren auch stabil halten.
Jetzt gibt es ja nochmal über das Wörtchen stabil durchaus auch die Möglichkeit zu diskutieren, dass Stabilität sein kann, man erhöht um keinen einzigen Cent. Stabilität kann aber auch sein, man passt den Beitrag sozusagen inflationsbereinigt an. Der Medienrechtler Professor Bernd Holznagel kommt in einer Stellungnahme für den Medienausschuss Sachsen-Anhalt zu dem Schluss, dass sachlich ließe sich nach Maßgabe der Feststellung des Bundesverfassungsgerichts eine unangemessene Belastung der Beitragszahler durch den Rundfunkbeitrag nicht begründen. Also bei einer Erhöhung von 86 Cent zum 01.01.2021 würde es sich um eine moderate Erhöhung handeln. Damit wäre ja Ihre Argumentation ein Stück weit vom Tisch.
Naja, ich sag mal, er hat ja seine Einschätzung auch nicht vor dem Hintergrund der Pandemie gemacht. Ja? Schauen wir uns, wie gesagt, jetzt an, wir wissen noch gar nicht, was das im nächsten Jahr auf uns zukommt. Ja, momentan versucht der Staat überall zu helfen, spreche ich dann mit dem einen oder anderen, dann schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, wo bleibt denn die Hilfe? Alles wird angekündigt und am Ende springen wir doch über die Klinge. Ja? Also es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, in der wir uns alle momentan befinden und da sollten wir wirklich versuchen, einen vernünftigen Weg einzuschlagen und nicht auf der einen Seite zu meinen, das sind jetzt hier die Buhmänner der Nation, bloß weil sie sich an Verträge halten und weil sie redliche Politik machen. 86 Cent, da gebe ich Ihnen recht, sind sicherlich, es ist sicherlich eine ganz, ganz überschaubare Summe. Aber am Ende geht es nicht um die 86 Cent pro Beitragszahler, es geht am Ende um knapp 20 Euro. Und wie gesagt, ob er guckt, schaut oder nicht, er hat die Frage nicht zu beantworten, ob er die zahlt oder nicht. Man könnte sich für knapp 20 Euro auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung kaufen, eine Haftpflicht oder eine Unfall. Die braucht jeder Mensch. Aber die Frage stellt sich erstmal nicht. Ja, er hat erstmal den Rundfunkbeitrag zu zahlen. Also deshalb muss ich auch besonders mit dieser Frage umgehen. Und um auf den Verfassungsrichter nochmal zurückzukommen. Ein Verfassungsgericht wird sicherlich mit der Argumentation, die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, kann man da einem Beitragszahler eine Erhöhung zumuten. Auch mit dieser Frage wird sich sicherlich ein Verfassungsgericht, wenn es angerufen werden sollte, ganz explizit auseinandersetzen. Und da gibt es im Grunde genommen auch viele, nämlich schreiben ja auch Juristen an, ja, und unsere Fraktion und unsere Partei, da gibt es auch viele, die sagen, naja, dieses Argument ist nicht wirklich von der Hand zu weisen. Ne?
Andererseits, haben Sie nicht jetzt auch schon viel erreicht? Wenn ich das richtig lese, haben die Länder ja bereits eine Arbeitsgruppe geplant, um einen neuen Auftrag und eine neue Struktur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland zu finden. Das soll bis 2022 klappen.
Wir sind froh darüber, dass die Debatte in diesem Jahr ernsthaft an Fahrt aufgenommen hat. Ja? Also die Debatte, so wurde ja noch nie in Deutschland so intensiv geführt, wie das jetzt der Fall ist. Jetzt braucht man natürlich auch weiterhin das wissen Sie selber, ohne Druck keine Leistung. Ja, man braucht natürlich weiterhin ein bisschen Druck auf dem Kessel, damit sich auch wirklich was bewegt. Ansonsten haben viele die Sorge, ja, alles, was angekündigt ist, genauso wie das Zitat eines Intendanten, ja, gibt uns erstmal die Erhöhung, dann fangen wir danach an zu sparen. Viele haben eben Sorge, dass es am Ende wie vorangegangene Selbstverpflichtungen dann doch nicht umgesetzt wird. Von daher sind wir hier wirklich auch so hart in der Sache, ja. Und dass wir da nicht völlig falsch liegen, habe ich ja auch schon gesagt, das zeigen uns auf der einen Seite die Berichterstattung, die darüber geführt werden, an den vielen Sachargumenten, das haben ja selbst die Öffentlich-Rechtlichen selber eingeschätzt, da kommen sie selber nicht dran vorbei und am Ende machen wir Politik für die Bürger und die Bürger sollten in dieser Frage und die Unternehmen sollten in dieser Frage eben auch eine Rolle spielen.
Aber wenn,
in der abschließenden Bewertung.
Wenn Druck auf dem Kessel ist, der kann ja auch manchmal auch in die falsche Richtung entweichen. Jetzt haben Sie in Sachsen-Anhalt eine veritable Koalitionskrise. Da geht die Diskussion ja jetzt sozusagen an der sachlichen Argumentationslinie wieder ein Stück weit vorbei.
Ja, das ist schade. Das ist wirklich schade, dass uns SPD und Grüne, allen voran ihre Parteispitzen in Berlin, in so eine Krise gedrängt haben. Das ist wirklich schade. Wir werden versuchen, mit der Krise verantwortungsvoll umzugehen. Wir haben weiterhin eine stabile Regierung und wir arbeiten daran, dass wir auch unsere Sachfrage vernünftig gelöst bekommen.
Sagt Markus Kurze, der medienpolitische Sprecher und parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden am 1. und 2. Juni 2021 in Leipzig begrüßen dürften, und zwar zur nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören, und zwar immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.